Herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Podcast über LGBT im Sport. Ich bin Adriano und in meinem Podcast Schweißausbruch hörst du die Geschichten von queeren Sportlern und Sportlerinnen. Du lernst interessante Sportarten kennen und hörst, wie andere Menschen den Sportunterricht in der Schule erlebt haben. Bleib am Ball, jetzt geht's los. Hi Leute, herzlich willkommen zu Schweißausbruch, dem Podcast über LGBTQ+ im Sport. Ich habe heute Ocean zu Gast. Ocean ist eine Drag Queen und sie tanzt. Wir haben uns unterhalten über ihre Erfahrungen im Schulsport, wie sie zum Tanz gekommen ist und wie sie ihre Wahlfamilie in Berlin gefunden hat. Ich habe Ocean das erste Mal in einem Video gesehen, in dem sie in Drag performt hat und umjubelt wurde. Wenn ihr wissen wollt, wie es zu dieser legendären Performance kam, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Aber du kommst nicht aus NRW, oder?
Nee.
Aus Süddeutschland, glaube ich, kommst du, oder?
Ja, okay. Ich komme aus München.
Aus München kommst du?
Katastrophal.
Und dann traust du dich hier nach Berlin?
Dich ja, Gaudi. Ich bin nach Karlsruhe gezogen zuerst und dann nach Berlin über Nacht.
Was hat dich nach Berlin gebracht?
Es lief alles ziemlich scheiße in Karlsruhe.
Ach.
Es ist eine super schöne Stadt, aber es lief alles so kacke, dass ich gesagt habe, von einem auf den anderen Tag, ich ziehe nach Berlin. Weil Berlin, da kann ich einfach tänzerisch viel mehr machen, fotografisch, Video-Producing und dann habe ich ja irgendwann auch mit Drag angefangen. Also künstlerisch bist du in Berlin einfach besser aufgestellt als in Karlsruhe.
Ja, was ist passiert in Berlin, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt Drag machen?
Das hat so angefangen mit meinem Tanzen an sich. Mhm. Kombi aus Tanz, Foto und Make-up. Und zwar habe ich ja Fotografenausbildung gemacht. Und ich tanze ja schon seit 2009 und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich will irgendwie meine Sachen verbinden. Ne? Mhm. Und da war ich auch so, okay, gut, für Fotografie, für Shootings brauchst du eigentlich auch immer Hair-Make-up-Artist. Mhm. Und da dachte ich so, okay, es wäre eigentlich ganz clever, auch mal Make-up zu lernen. Das war die eine Sache. Und die andere Sache war, ich wollte unbedingt auf die großen Bühnen, um da zu performen. Ja, geh mal auf die Bühne, Lip-Synke zu Christina Aguilera, out of drag. Mhm. Wer bucht dich denn da?
Ja, langweilig.
Ja, und ich hatte immer schon meine Female Fantasy und mein Female Character, dass ich einfach unbedingt auf die Bühne wollte irgendwie. Und habe gesagt, gut, ich probiere mal Drag. Und tatsächlich, ein paar Jahre davor war ich immer noch so, du machst Drag, oh Gott, wie peinlich, ne? Aber wer hatte das nicht?
Ich glaube, so fängt jede Drag Queen an, oder?
Ja, voll, mit dem, oh Gott, peinlich, ja genau. Und dann irgendwann traut man sich auf die Bühne. Und mittlerweile ist es halt ein riesiger Teil in meinem Leben und hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin. Weil ich habe von den TänzerInnen, die ich schon über teilweise Jahrzehnt kenne, ne, also wirklich schon teilweise 13 Jahre, die dann zu mir kommen und sagen so, ich würde eher sagen, du wirst immer mehr zu Ocean. Und ich war so, nein, ich werde nicht mehr zu Ocean. Ich werde einfach nur mehr zu mir selbst, ne? Und boah, die Sassiness, die ist auf einmal da. Und ich so, ich glaube, die war auch schon immer da. Mhm. Ja, aber das ist so, was Drag halt mich da hochgebracht hat.
Bevor wir drüber reden, wer du bist und was du so richtig machst, würde ich gerne mal direkt in die O-Töne einsteigen, um zu hören, was andere Leute denken, was du machst und wer du bist.
Okay.
Ich habe ein Bild von dir gezeigt, Ocean, in dem du nicht in Drag bist, einfach um nicht so viel vorzunehmen, weil ich glaube, wenn jemand eine Drag Queen sieht, dann sagt man schnell, oh ja, die macht bestimmt Tanz oder sowas. deswegen nicht wundern, auch für die ZuhörerInnen, wenn die Leute sagen, der Typ oder er. Ich spiele dir die mal vor. Und wünsche dir erstmal viel Spaß.
Ich glaube, diese Person betreibt professionelles Pole Dance. Richtig gut, elegant und professionell.
Der Kollege sieht auf jeden Fall aus, als wäre er auf einen richtig fetten Rave gehen. Von daher tendiere ich ganz stark zu einem Tänzer.
Oder Kickboxen oder sowas. Oder Judo oder so.
Ist auf jeden Fall Tänzer.
Der sieht sehr gepflegt aus und ich würde sagen, dass er ein Tänzer ist.
Er tanzt irgendwie sowas wie Modern Dance oder Jazz oder vielleicht auch Hip-Hop.
Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass der in einem Musical mit tanzt und vielleicht sogar auch singen kann.
Er macht irgendwas Außergewöhnliches, irgendwie sowas wie Fechten oder er könnte auch Hockey spielen, finde ich.
Im Körper würde ich jetzt eher mal in Richtung Tanz, ja, Tänzer würde ich sagen.
witzig. Ist also Fechten und Kickboxen, nee.
Aber sehr, sehr häufig Tanz tatsächlich.
Schon. Ich frage mich echt, ich habe jetzt zwischendurch gefragt, welches Bild haben wir hier?
Tatsächlich nehme ich meistens so das Aktuellste auf Instagram.
Okay. Ja, meistens bei mir nur Porträts.
Ja, genau. Man sieht so ein bisschen Körper, aber ich frage mich auch, also wie sehen Tänzer aus oder was macht jemanden zum Tänzer?
Ja, voll. Pole Dancing tatsächlich zum Beispiel auch, als ich gehört habe, ja, ein, zwei Stunden habe ich schon genommen, aber girl, ich habe nicht die Kraft dafür. Aber ich glaube, das muss man einfach wieder hinbekommen einfach. Aber Tänzer, ja, jeder kann Tänzer sein, ne?
Wie bist du denn zum Tanz gekommen?
Boah, also ich sag mal so, ich habe schon immer gerne getanzt als Kind. Ich habe davor ganz viele andere Sportarten gemacht und mit 14 hatte ich einen Kumpel, der Lukas, den fand ich immer richtig cool und der ist dann im City Dance in München zum Unterricht gegangen und da war ich so, ja, da komme ich mal mit. Und dann war ich dabei. Ich schwöre dir, das war das Schlimmste ever, weil die erste Tanzclass, ich habe Aerobic, ne, in der Schule gab es das auch immer wieder, da war immer nur so 1, 1, 1, 1, ne, und sonst was. Und dann dachte ich mir, okay, ich will das mal richtig machen. Und bin zur Tanzschule gegangen und war in dieser Tanzstunde. Und Kevin, mein allererster Trainer, ganz viel Liebe geht raus.
Grüße an Kevin,
so heißt auch mein Ex-Freund, nicht der gleiche. Und der Kevin ist nicht so geil. ja, und der hat dann irgendwann am Ende gemeint so, die zwei da hinten in der Ecke und hat auf mich gezeigt und noch jemand anderen. Die beiden, die haben so verkackt, aber die haben einfach weitergemacht, ne? Und ich war so, okay, irgendwas muss das ja heißen, ne? Und ja, so bin ich zum Tanzen gekommen und bin dann da geblieben und habe da tatsächlich meine, ich würde mal sagen, ersten queeren Menschen kennengelernt auch. Und auch, ich weiß nicht, wie viel Schicksal das war, aber halt auch so zwei meiner engsten FreundInnen früher, die damals meine engsten FreundInnen waren, sind beide transidente Menschen. Ne? Und zu dem Zeitpunkt war uns, glaube ich, allen noch nicht klar, was uns bevorsteht. Und ich habe vor ein paar Monaten die Person, sie auf Facebook oder auf Instagram gesehen oder so. Und ich war so, oh mein Gott, wie geht's dir? Und sonst was. Und sie so, hi, also mein Name ist jetzt Sophia. Und ich war so, oh mein Gott, geil. Ne? Und ja, und das ist irgendwie so, so erfüllend irgendwie gewesen, weil ich war so, ich hatte meine queere Family immer schon bei mir, obwohl ich es nicht wusste. Mhm. Ne? Und ja, Tanzen ist schon da so ein riesiger Punkt in meinem Leben geworden. So.
Über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt hier? Wie alt warst du da?
14.
14, okay.
Süße 14.
Das klingt aber eigentlich erstmal alles sehr traumhaft. Das heißt, also du kommst aus dem Sportunterricht, wo du nur Einsen hattest, gehst ja, in eine Tanzstunde.
War das voll als Opfer.
war das tatsächlich so oder gab es auch Schwierigkeiten?
Also ich war wirklich das Opfer in der Schule, ne? Da war es immer so, oh, jetzt kommt die prima Ballerina hier, ne? Mhm. Und weil man gut im Tanzen war, wurde man auch direkt als Wuchtel abgestempelt, ne? Das können, glaube ich, viele sagen, aber ganz, also im Sportunterricht war ich eh schon immer irgendwie die Niete und derjenige, der halt irgendwie immer verarscht wurde und sonst was, meine ganze Schulzeit, aber whatever. Mhm. Und beim Tanzen wirklich, ja, ich bin halt wirklich nach der Schule immer zum Tanzen. Also nicht immer, aber teilweise auch einfach in die Tanzschule, um da zu sein. Noch nicht mal zum Tanzen.
Was für eine Art Tanz hast du zuerst gemacht?
Hip-Hop.
Hip-Hop. Ja, und das also, auch durchgängig, oder?
Genau, so ein bisschen Street-Dance hat man da früher immer noch dazu gesagt, ne? Hip-Hop und dann wirklich nach einem Jahr ging es dann so auch schon Formationen, also in Leistungsgruppen rein. War immer noch katastrophal, ne? Also bei mir. Und da habe ich auch richtig angefangen. Gut, jetzt fange ich richtig an mit Tanzen. Und da wollte ich auch wirklich die Preise rausholen und sonst was bei Meisterschaften und so. Und tatsächlich ein paar der Leute, die ich bei meiner allerersten Meisterschaft 2011 gelogen, 2010 in Erkrath bei den German Masters gesehen habe, wohnen mittlerweile ein paar von denen hier in Berlin, ne? Und ein paar kenne ich immer noch gut und das ist einfach 13 Jahre her, dass wir uns auf einer Meisterschaft mal kennengelernt haben und jetzt sitzen wir hier sind quasi Nachbarn. Ne?
Witzig, ja.
Und alle noch am Tanzen.
Irgendwann hat es sich ja nach Berlin getrieben. Wie hat sich das auf deinen Tanz ausgeübt? Also was hat sich vielleicht auch verändert?
Ich habe ja 2013 nach Karlsruhe bin ich gezogen und da habe ich dann richtig meine ersten Classes unterrichtet, also 2012 auch schon, aber 2013 so meine eigenen und habe dann 4 Jahre unterrichtet und für mich stand Tanzen immer ganz weit oben und ich war auch immer auf den ganzen Tanzevents, habe auch schon kleine Deutschland-Touren gemacht, indem ich einfach nur Leute besucht habe. Ne? Also jetzt nicht, dass man denkt irgendwie, oh, voller Star. Ne? Nein, ich habe wirklich nur Leute besucht und habe mit denen getanzt. Und dementsprechend habe ich so viele Leute in ganz Deutschland kennengelernt, unter anderem auch in Berlin. Da gab es eine Gruppe, oder gibt es eine Gruppe, Team Recycled, die ich ganz toll finde und ich liebe die Leute dort. Und die habe ich schon seitdem ich 2011, die erstmal auf einer Meisterschaft gesehen habe, immer so verehrt. Ne? Und in Karlsruhe war das die Gruppe Addicted, bei denen ich dann auch 4 Jahre getanzt habe. Und dann, als ich umgezogen bin nach Berlin, war ich so, okay gut, was mache ich jetzt? Will ich jetzt direkt in eine Company reingehen oder will ich erstmal Classes nehmen und auch geben? Und habe das dann gemacht in Berlin. Und dann hat es mich doch leider nicht in so eine Formation getrieben, sondern eher halt Classes nehmen, Classes geben. Ich bin, während ich meine Ausbildung in Berlin fertig gemacht habe, jeden Tag nach der Arbeit, also 9 bis 18 Uhr gearbeitet, direkt danach zu irgendeiner Tanzschule und habe dort einen Unterricht genommen. Danach noch kurz chillen, draußen mit den Leuten, ab nach Hause und schlafen gehen. Mhm. Das war ein Jahr lang mein Alltag und das war so toll. Und da will ich auch irgendwie wieder hin.
Vollzeit arbeiten und eine Tanzausbildung noch nebenbei machen und Freundschaften pflegen.
Das wäre ein bisschen zu viel, ja. Aber es ist schon irgendwie schön, wenn man so nach der Arbeit dann nochmal tanzen gehen kann oder nochmal Sport machen gehen kann und dann einfach den Tag fertig. Ne? Und so war es in Berlin, dass ich halt wirklich dann erstmal das erste Jahr nur Unterricht genommen habe und auch ein bisschen selber gegeben habe. Bis das Ganze dann ausgeartet ist, sage ich mal einfach. Und ich 2018 fertig war mit der Ausbildung und dann selbstständig war, bis letztes Jahr oder so. Letztes Jahr Oktober. Also 4 Jahre circa war ich selbstständig und habe ganz viel unterrichtet. Und, ja bitte?
Ich frage mich gerade, wenn du das erste Mal dann so auch so Tanzstunden gegeben hast, ja. Was für Leute kommen da hin? Wer kommt zum Hip-Hop-Tanz? Ich kenne diese ganze Hip-Hop-Szene, finde ich, sind zum einen diese Formationen, glaube ich, wie du sie nennst,
ja.
Die dann auf so Meisterschaften gehen und dann halt so tanzen, wie man es halt so kennt, glaube ich. Und dann denke ich ganz viel an so Videoclip-Dancing auch.
Oh irgendwie. Gott, ja.
Sind das auch solche Klassen?
Na, auf jeden Fall. Also die Companies, in denen ich war, wir sind auch zur IVM gegangen. Das ist die internationale Videoclip-Meisterschaft.
Aha, okay.
Ich glaube international, glaube ich. Wenn nicht, egal. Auf jeden Fall eine Videoclip-Meisterschaft. Und dann gab es auch noch Star Moves, die auch immer so von den ganzen großen ChoreografInnen Choreos hatten, die du dann nachlernen konntest. Und dann auf der Meisterschaft, dann musstest du mindestens eine von denen tanzen oder so. Sowas gab es dann auch, aber in meinen Classes war, ich habe ganz viel Kinder unterrichtet, was natürlich super schön ist irgendwie. Kann auch super nervig sein. Mhm. aber wenn man die dann irgendwie 5 Jahre unterrichtet oder so und dann siehst du die halt wachsen. Ne? Und ich hatte unter anderem einen Schüler, der hat angefangen bei mir, als er 5 war. Und als ich gegangen bin aus Karlsruhe, war der einfach 10. Ne? Und das sind einfach schon 5 krasse prägende Jahre. Ne? Ich habe sein ganzes halbes Leben mit ihm verbracht. Ne? Und auch wenn du die Person nur 1 bis 2 Mal die Woche siehst oder sowas, die Leute wachsen ja auch irgendwie ins Herz. Ne? Kids habe ich hauptsächlich unterrichtet und dann auch eine Jugendgruppe, wo ich auch dann eine Company draus gemacht habe. Nicht so erfolgreich, sage ich mal so. was aber, glaube ich, auch so ein bisschen... an dem Effort lag, den ich da selbst hintergegeben habe und auch die Tanzschule nicht zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Es war so, okay, ihr könnt einmal die Woche trainieren, viel Spaß. Und ich war so, ja, wie soll das was werden? Mhm.
Das heißt, du hast dich dann irgendwann selbstständig gemacht, aber die hat einfach der Tanzraum gefehlt.
Das war wieder eine andere Geschichte, weil während ich 2013 bis 2017 unterrichtet habe oder 2018, hatte ich ja immer noch was zu tun nebenbei. Ne? Also da war ich noch gar nicht selbstständig. Da habe ich Naja, teilweise. da hatte ich immer noch ein bisschen Sicherheit und so. Und die Tanzschulen, in denen ich unterrichtet habe, haben auch meistens den Raum freigegeben. Wo ich dann selbstständig war, war das dann so, dass auch die Tanzschulen eigentlich dann den Raum freigeben konnten. Nur war das Problem für mich halt, dass die halt immer so Bedingungen gesetzt haben. Somit. Also viele Leute wollten, aber konnten dann nicht, ne? Dass sie irgendwie gesagt haben, oh, jetzt muss ich aber hier 90 Euro zahlen im Monat, damit ich bei einer Company dabei sein kann. Mhm. Wo ich mir denke nur so, welches 14-jährige Kind soll das zahlen? Ne? Beziehungsweise welche Eltern sind dazu offen, dass sie das zahlen? Und daran hat es dann gescheitert. Ich glaube, das ist der Laptop.
Ah, okay. professionell hier alles.
Also an den Räumen hat es nicht gescheitert. Das hat manchmal einfach daran gescheitert, dass die Leute gesagt haben, ihr dürft halt einmal die Woche trainieren. Und dann war ich so, wie sollen wir da? Also wir können natürlich einmal die Woche trainieren, aber mit anderthalb Stunden pro Woche werden wir keinen ersten Platz auf der Meisterschaft machen.
Wenn man startet mit Tanz, was glaubst du, sollte man da investieren an Stunden?
Wenn man es einfach nur so machen möchte, würde ich erstmal sagen, einfach so eine Stunde in der Woche, ne, wenn man das sagt, man macht das erstmal, weil es ist ja auch teuer, sollte man, finde ich, erstmal an einem Trainer oder einer Trainerin dranbleiben, damit man sich an den Stil gewöhnt. Weil jeder TrainerIn hat einen Unterrichtsstil, der unterschiedlich ist. Und wenn Leute bei mir eine Choreo lernen, die mich schon seit Jahren kennen, sind die so, oh, das ist voll der Ocean Move. Ne? und so gibt es ja bei jeder Choreografin. Und wenn man dann richtig reingehen will, ja, würde ich schon sagen, 2 Stunden die Woche wäre schon gut. Wenn man sowas wie Urban Sports hat, dann sollte man das richtig hardcore ausnutzen und einfach, weil selbst mit einem M-Paket oder okay, Schleichwerbung, mit einem M-Paket kannst du selbst schon einmal die Woche in eine Tanzschule rein. So. Es gibt nicht nur 2 Tanzschulen in Berlin. Ne? Also du kannst schon dann irgendwie montags hierhin, dienstags dahin, mittwochs hierhin, freitags zum Ballett und sonst was. Ne? Also da kannst du dich schon gut ausleben. Wichtig ist halt, wie bei jedem anderen Sport, Kontinuität. Ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Dass du wirklich dran bleibst. Und ja.
Ich habe es tatsächlich einmal gemacht. Eine Tanzstunde hatte ich in meinem Erwachsenenleben. Und es war furchtbar, ganz ehrlich.
So.
Ich habe Vorurteile auf jeden Fall, was so Tanzgruppen angeht. Es gibt immer welche, die es mega gut können, wo man sieht, okay, die sind auf jeden Fall 3-mal die Woche hier, die sich auch sehr krass präsentieren immer, die sehr im Mittelpunkt stehen. Es gibt diese First-Timer wie ich, also die zum ersten Mal da sind und immer irgendwo hinten in der Ecke stehen. Und so ein bisschen fehlt da der Raum, habe ich das Gefühl. Ja. Und zudem ist es auch erstmal ein sehr seltsames Gefühl, vor einem Spiegel sich zu bewegen, weil das hat man im Alltag, glaube ich, nicht so häufig, dass man sich bewegt und dabei auch beobachtet.
Ja.
Das war für mich super komisch. Ich kam mir wirklich vor wie so ein alter Typ, der auf so einer Geburtstagsparty Macarena tanzt. Das sah auch einfach furchtbar aus für mich.
Ich glaube auch, dass es 2 verschiedene Arten von TanzlehrerInnen gibt. Die einen, die Classes machen und natürlich, wenn du eine Beginner-Class machst, dann sollte das auch Beginner-Level sein. Ne? Also das ist erstmal groß geschrieben. Weil natürlich, wenn du in den erste Class reingehst und du, da steht Beginner und du kommst gar nicht mit, natürlich denkst du dann so, was mache ich hier? Ne? Aber viele machen ja zum Beispiel auch so, ja, ich mache jetzt 4 Wochen eine Choreo, ne? Und dann bauen die immer wieder was hinten dran, Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Und Woche 4 ist natürlich dann die längste Choreo am Stück sozusagen. Aber ich finde das bei Beginner-Classes ein bisschen unpassend, weil natürlich immer wieder jemand reinhopsen kann. Ne? Mhm. Und wenn man mal irgendwie in der Mittelstufe oder Advanced-Class ist, ist das wieder was ganz anderes, weil du dich auch ein bisschen challengen sollst. Ne? Aber ich so als Beginner-Class würde ich halt schon sagen, ich achte immer drauf, dass dann halt wirklich jede Person, die drin ist, mitkommt, ne? Und das auch und auch abgeholt wird einfach. Und ich mich nicht damit zufrieden gebe, zu sagen am Ende der Class, und wenn ihr heute gar nicht mitgekommen seid, kein Problem, kommt einfach nächste Woche nochmal. Ne? Natürlich, irgendwie ja schon, aber das ist, glaube ich, nicht das, was mich zufriedenstellen würde, wenn ich jetzt als Schülerin drinstehen würde und gar nicht mitgekommen bin. Ne? Genau wie es mein allererster Trainer, was ich vorhin erzählt habe, gesagt hat, so, boah, die beiden da hinten, nehmt's mir nicht böse, ihr habt voll verkackt, aber ihr habt einfach durchgezogen und das macht euch zu Tänzern. Ne? Und das ist halt sowas, was mich halt motiviert hat, halt zu sagen so, okay, gut, irgendwas muss da ja sein. Und ja, und das, dann gibt es natürlich noch die Classes, die halt wirklich nur darauf zielen, dass sie am Ende der Class ein schönes Video machen, das dann hochdroppen und einfach wieder neuen Content für Instagram oder sonst was haben. Ja, und dann gibt es nochmal die Classes, okay, dann noch eine andere, wo du einfach wirklich darauf, ja, halt wirklich was lernen sollst und halt wirklich auch gefordert werden sollst, ne? Und dich auch ein bisschen über deine Grenzen gehen sollst auch, ne? Aber das ist dann definitiv keine Beginner-Class, würde ich sagen.
Wie erkenne ich das, wenn ich vorher noch nicht da war? Also gibt es so bestimmte Punkte, auf die ich achten kann, wenn du sagst, okay, wenn das schon irgendwie drin steht, dann geh besser nicht hin, oder
also
ist das was man ausprobieren muss?
Ja, also ausprobieren ist auf jeden Fall die Sache, weil manche Intermediate-Mittelstufe-Classes sind auch Classes, wo ich sage, so, okay, da könnte auch Beginner stehen, ne? Und dann gibt es wieder Intermediate-Classes, wo ich sagen würde, ey, nie im Leben ist das Mittelstufe. Das ist eine Masterclass, ne? ich würde schon definitiv am Anfang erstmal zu den Classes gehen, wo steht Beginner. Oder auch gibt es manchmal so Basic-Classes, ne, wo halt wirklich Basics gemacht werden, damit du erstmal reinkommst, die Bounces gemacht werden und sowas halt, ne, und leichte Schritte, Kickball-Change etc. etc. Ne. Und was natürlich auch viel hilft, ist erstmal auf Instagram zu gucken, wer unterrichtet das denn? Haben die Videos online und gibt es vielleicht, was Tanzschulen ganz oft machen, eigentlich fast immer, dass die Ausschnitte von den Classes posten, wie es heute war, ne? Und das finde ich ganz wichtig, weil du natürlich dann irgendwie sehen kannst, okay, gut, am Ende der Class, wie sieht's aus? Und wenn du in eine Beginner-Class reinguckst, sozusagen dann bei Instagram, und die haben dann irgendwie 16 Achter gemacht an Choreo, ist voll übertrieben, ne? Und irgendwie kein 1, 2, 3, 4, sondern so ein 1 und ein 2 und ein 3 und 4 und ka-ka-da-da, ba-boom, ne? Dann bist du dann so, ja, ich glaube nicht, dass das in einer Class passiert ist. Und das Zweite ist, ich glaube auch nicht, dass es Beginner-Class ist. Ne?
Es gibt ja gerade aktuell, vor allen Dingen in den USA, aber mittlerweile auch in Österreich, immer wieder die Diskussion Drag Queens und Kinder. Wie sehr passt das zusammen oder wie sehr passt das auch nicht zusammen? Du hast wahrscheinlich jetzt auch nicht in Drag unterrichtet, aber gab es da irgendwie auch zweifelnde Eltern oder sowas, wenn du in Kontakt mit Kindern gekommen bist, dass die gesagt haben, ah,
es gab in Karlsruhe, gab es das in einer Tanzschule, da habe ich noch gar kein Drag gemacht, ne? Aber es gab das Problem, dass gesagt wurde so, ach, der ist ja schwul, wir haben ja auch Kinder hier, ne? Und ich war so, Honey, dein bester Freund ist schwul und der unterrichtet hier 5 Kinderklasses, also bitte, ne? Aber darüber wurde dann wieder weggeschaut und das gab es in einer Tanzschule in Karlsruhe, ansonsten waren alle ziemlich offen immer. Und ich finde, als Tanzlehrerin, der die Kinder unterrichtet, sollte man auch irgendwo die Eltern kennenlernen, was ich immer wichtig finde, weil natürlich wollen die Eltern auch wissen, wer ist das, ne? Was macht die Person. Und es gab eine Situation hier in Berlin, wo ich angefangen habe, meine Nägel zu lackieren, Augenbrauen zu rasieren, sonst was. Und ja, und natürlich meine Ohrringe und sonst was, ne? Aber wegen den Ohrringen wurde ich angesprochen. Ah, oh, du trägst einen Ohrring. Von den Kindern, ne? Du trägst einen Ohrring. Ah, oh, aber es ist doch ein Mädchenschmuck. Und dann war ich so, nee, auch ich kann Ohrringe tragen. Und dann habe ich Nagellack getragen. Und dann kam mir so, ah, oh, du hast aber einen schönen Nagellack von den Kindern. Und ich war so, okay, das ist für mich so eine untypische Reaktion, ne? Und dann gab es den einen Tag, wo ich meine Augenbrauen abrasiert hatte, weil ich dann einen Tag davor Drag gemacht habe. Kein einziges Wort. Und ich war so, okay, haben die Angst? Oder sind die so, ja, das ist halt Ocean, ne? Das ist ja, mir doch jetzt egal.
Die macht immer sowas.
Die macht halt sowas, ne? Und das war so ein Moment, wo ich war so, okay, ich glaube, manche Kinder sind toleranter als manche Eltern. Und da gab es an einem Tag auch einen Moment, wo ich hatte eine Tanzschule in einem 13. Stock unterrichtet, und dementsprechend immer Aufzugfahrt war lang. Und dann war da ein Papa mit seinem Kind. Und das Kind guckt zu mir hoch und sagt so, du, darf ich dich was fragen? Ich so, klar. Was Persönliches? Und ich war so, ja. Papa guckt schon so ein bisschen so erschrocken. Und so, bist du eigentlich schwul? Und ich war so, ich war angefangen zu lachen, ne? Und Papa wirklich nur so, oh Gott, nein, nein, frag das nicht, ne? Und ich war so, nee, nee, alles gut. Ja, wie kommst du drauf? Naja, deine Haltung, deine Art, wie du redest. Und ich war echt so, oh Gott, ey, Kinder sind manchmal so lieb einfach, ne? Das war überhaupt kein shady Kommentar oder sonst was oder irgendwie so ein so, bist du eigentlich eine Schwuchtel, ne? Mhm. Das war es ja auch nicht. Und da bin ich auch immer wieder so, ist schon irgendwie wichtig, die Eltern kennenzulernen, damit die halt auch einfach wissen, wer ist da und wie offen sind die Kinder auch, ne? Und ich habe über die Jahre hinweg immer wieder gemerkt, wie man auch so, wenn man Kinder unterrichtet über wirklich einen langen Zeitraum, dass man sie irgendwo ja doch erzieht. Mhm. Also man lernt die kennen und irgendwo kommt dann auch so, nee, das machst du jetzt nicht, ne? Und nee, lass das mal und hier und da. Und sowas sagt man nicht. Und es gab natürlich auch so Kommentare, die früher von Kindern gesagt haben, die dann irgendwie was über andere Kinder gesagt haben. Und du sagst so, what? Mhm. aber von den Eltern kam jetzt nicht so viel Kommentare, muss ich sagen. Also nur einmal von dieser Tanzschulleitung. Ja, und hier in Berlin sowieso nicht.
Hier wäre es wahrscheinlich sowas. Ein Heteromann unterrichtet ja. Mein Kind.
Das geht ja gar nicht, sonst könnte ich ja nur Möpse an.
Können wir Experten bekommen für mein Kind? mein erster Berührungspunkt mit dir war tatsächlich auch über ein Video. Ich habe das Video von dir gesehen, wo du zu I Am What I Am performt hast. Oh. Das war wirklich ein Highlight. Das lief auch, glaube ich, erstmal auf Dauerschleife, nachdem ich das erste Mal gesehen habe. Und es ist stattgefunden in offenem Ball, ja. In der Ballroom-Szene. Wie bist du da reingekommen? Wie bist du da hingekommen?
Ich bin ja in ganz viele Classes gegangen und auch sonntags in eine Class. Mhm. Und sonntags ist in der Flying Steps Academy schon seit Jahren die Voguing-Class von Angelique. Mhm. Und Angelique ist eine Freundin von mir und eine super gute Tänzerin. Und die hat irgendwann mal gesagt so, Mensch, du machst doch jetzt Drag. Komm doch mal mit auf einen Ball. Und das war erstmal nur, komm doch mal mit. Ne? Mhm. Und war ich so, okay, gut. Und bin mitgegangen und ich habe mich so verliebt in diese Szene. Ne? Und war das super toll und habe dann irgendwann angefangen, auch im Schwutz, bei meinem ersten Ball, den ich mitgemacht habe, bin ich Best Dressed Drag gelaufen. Mhm. Und das Thema war Hamlet, glaube ich, oder so. Es war jetzt auch diesen Freitags auch wieder im Schwurz der Ball und das war nämlich die erste Version davon. Love is in the Air Ball war das. Mhm. Und jetzt kommt, glaube ich, schon Volume 5 oder so von Love is in the Air. Und da bin ich als Ophelia gelaufen und habe dann irgendwie so ein kleines Blumenkleid noch gemacht und ich habe mir so ein Schwangerschaftskleid von Amazon bestellt. Ja. und dann habe ich mir so Blumen drauf gemacht und dann auf meine Schuhe noch ein paar Blumen drauf und so. Und dann habe ich im ersten Battle verloren. Aber ich habe keinen Job bekommen, was schon mal gut ist. Mhm. Job heißt halt, dass du komplett raus bist. Ne? Also hier nicht komplett, also schon komplett raus, ne? Aber mhm. Zeit hat nicht gereicht, um in die Battles zu kommen.
Ja, ich glaube, es würde auch jetzt hier nicht ausreichen, um über die komplette Ballroom-Historie zu sprechen. Also wer sich dafür interessiert, da gibt es auf jeden Fall bessere Podcasts, die das abbilden. Oder
definitiv.
Auch,
kann ich auch kurz sagen, Leo Saint Laurent hat ganz oft, also wenn ihr Georgina Leo Saint Laurent googelt, da seht ihr ganz viele Podcasts, mhm. Videos. Ich habe auch mit ihr mal eine YouTube-Episode gemacht, als ich noch meine YouTube-Show hatte. Mhm. Da kriegt man ganz viel Wissen über die Ballroom-Szene, mhm. definitiv. Und dann habe ich meinen ersten Balls gemacht und es war alles ganz toll. Und habe meine ersten Trophies bekommen. Und mir hat es aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war einfach so ein schöner, safer Space. Und ich habe aber meine Family, meine queere Family, meine Drag-Family halt im Schwutz kennengelernt, in der Club-Szene kennengelernt und habe dementsprechend auch viel mehr mit denen gebondet als mit der Ballroom-Szene und irgendwann dann für mich halt entschieden, gut, ich gehe gerne noch weiterhin auf Balls, aber ich mache jetzt nicht unbedingt jetzt jeden Ball mit. Mhm. Genau.
Ich glaube, was dich auch krass unterschieden hat von anderen, war auch, dass du Background-Tänzer hattest. Ne? Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wie bist du zu denen gekommen?
Also erstmal die beiden Nam und Nate, die mit mir da getanzt haben, die haben auch so schon bei meinen Shows mitgetanzt, kenne ich auch vom Tanzen halt, logisch. Und das Lustige war bei diesem Ball, das war der Icons Galore Ball, den du meintest, wo ich I Am What I Am performt habe. Dass zwei Wochen davor ein anderer Ball war, der Black Magic Ball, und da war eine andere Drag Queen, die performt hat, die hatte da zwei Tänzer dabei und ich hatte keinen dabei und dann hat sie gewonnen Und dann habe ich danach einen der Judges gefragt. Ich so, woran lag's denn? Und dann sie so, ja, das war schon mehr Production bei ihr. Und dann war ich so, okay. Und dann 2 Wochen später war dieser andere Ball und ich war so, hör mal, ich komme hier mit 2 Tänzern heute auch und du? Und sie sagt nur so, ich habe 5. Und ich war so, nein. Und ich dachte echt nur so, wenn es jetzt wieder daran liegt irgendwie, dass ich weniger Production hatte und so. Aber ich habe aus dieser Nummer rausgeholt, was geht. Und tatsächlich auch dann die Trophy gesnatcht. Und die Performance hat mir auch wahnsinnig viel bedeutet, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Erstens, Schwutz. Ne? Mhm. Mein Second Home einfach. Zweitens, mein erster großer Major Ball. Ne? Drittens, die Nacht war gewidmet an auch die Berliner Tunden. Ne? Mhm. Also auch, weil es auch irgendwie Birthday vom Schwutz war, ne? Gleichzeitig noch. Es war im November. Und die Kategorie bezog sich auf Melitta Sundström und auch eine Berliner Tunte, die auch im Schwutz war und auch aktiv war politisch. Und das Krasseste für mich war, dass meine Performance die allerletzte Performance des Abends war. Und ich war so, oh Gott, Schwutz, Birthday, Tunden-Kategorie und dann noch die letzte Performance des Abends. Das ist einfach so viel Druck, ne? So, und da habe ich diese gemacht und es war einfach so schön, weil es diesen Moment gibt, wo halt dann irgendwie 16 verschiedene Flaggen hochgehoben wurden und auch meine FreundInnen da mit die Flaggen geschwenkt haben und auch die künstlerische Leitung vom Schwutz noch und so. Und ich war einfach so, oh Gott, das ist einfach richtig Family-Feeling gerade und es war so schön. Und das ist auch ein Moment, wo ich mich auch immer sehr gerne zurückerinnere, auch mit den Tänzern das zu teilen.
Ja, ich finde auch, man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde besonders auch die Reaktionen der Leute, die drumherum stehen. Wenn man da auf einzelne Gesichter achtet, alle sind am Grinsen, alle freuen sich, alle machen total die Party. Und
nostalgisch sind sie im Hintergrund, ja. Singen mit.
Ja, es war schon sehr iconic, muss ich sagen. Also ich wäre gern dabei gewesen.
Danke.
Ich würde gerne noch ein Spiel mit dir spielen. Und ja, zwar gerne. Habe ich hier eine kleine Box vorbereitet. Das ist eine ganz neue Rubrik, die ich heute mit dir ausprobiere. Und zwar kannst du gleich einen Zettel hier rausziehen. Da stehen Begriffe drin aus der Sportszene oder die irgendwie mit Sport zu tun haben. Aha. Und du kannst dann ein bisschen brainstormen und vielleicht fällt dir eine Story dazu ein. Du hast schon eingezogen.
Fitnessstudio. Halt jetzt der Zuhl. So. okay, und da erzähle ich jetzt einfach so eine kleine Geschichte.
Wenn du eine Story dazu hast, gerne.
Also eine richtige Story nicht, aber letztens war ich im Holmes Place, ne? Und Urban Sports und sonst was. Ich glaube, ich bin jetzt wieder an diesem Punkt angekommen, wo ich sage, ich melde mich einfach wieder ganz normal wie jeder andere auch im Fitnessstudio an und gehe da einfach nur an einen Ort. Aber da war so ein Typ und der hat mich die ganze Zeit angelächelt. Die ganze Zeit, ne? Und das war echt cute und ich dachte so, okay, der ist schon süß. Der hat zwischendurch immer wieder so süße Tanzbewegungen gemacht, wo andere sagen würden so, okay, was macht er da? Ne? Und ich war so, ah, oh, der tanzt. Ne? Mhm. Und da habe ich voll gefreut. Und dann habe ich ihn auf Grindr gesehen. und habe mit dem kurz geschrieben. Geschrieben ist, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür. Ich habe ihm geschrieben, hey, warst du nicht vorhin im Holmes Place? Und er schreibt mir nur zurück, XXX? Fragezeichen. Und ich war so, okay, gut, ich glaube, die Konversation ist hier vorbei. Es war echt so, Mann, wie kannst du so süß im Fitnessstudio sein? Und dann bist du auf Grindr so richtig so, hast du auch Nacktbilder? Ne? Und, also noch nicht mal ein Satz, noch nicht mal irgendwie ein Hey oder sonst was. Das ist so die eine Fitnessstudio-Geschichte.
Was hat gefehlt, dass du nicht direkt zu ihm gegangen bist im Fitnessstudio, dass du gesagt hast, hey, cute Moves?
Also ich meine, wir haben uns ja angelächelt mal einmal ganz kurz, ne, aber ich dachte so, okay, gut, vielleicht ist er auch einfach straight. Ja, das gibt's ja auch.
Das gibt's auch.
Das vergesse ich manchmal auch, ehrlich gesagt. Wenn ich irgendwie im Fitnessstudio bin oder auch im Club oder so. Ich war auch mal auf der Conceptual letztens und habe mit jemandem gesprochen. Und der war super nett, super cute und wir haben Ewigkeiten geredet. Und irgendwann sagte er so, ja, also ich bin hier heute mit meiner Freundin. Und ich war so, Moment, was? Und habe ich ganz vergessen, ach so, ja stimmt, ist ja nicht die ganze Welt, ist ja nicht schwul. Ne? Also ich glaube, es gab keinen Moment, wo ich auf ihn zugehen hätte können im Fitnessstudio. Ich glaube, das traue ich mich im Fitnessstudio doch nicht. Im Club ist es was anderes, aber im Fitnessstudio, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ein Fitnessstudio und nicht eine Dating-Area. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist, kann man nicht vergleichen, weil manche, es gibt natürlich auch das Holmes Place in Neukölln. Da habe ich auch schon gehört, dass es sogar auf Grindr Gruppen gibt, wo man sich dann zum Saunieren treffen kann. Ne? Ja, ich glaube, wir können bei dieser Story jetzt schon hier aufhören, weil ich glaube, ich weiß, was danach passiert.
Ja.
Ja.
Wollen wir noch einen?
Ja, gerne doch. So, zieh ich mal. Oh Gott, die Bundesjugendspiele. Ja, ich habe grandios immer meine Teilnahmeurkunde bekommen.
Mhm.
Früher. Und es war mir auch immer viel zu heiß an den Tagen, weil wieso auch immer, wer auch immer sich das
war
überlegt
immer im Sommer,
hat,
ne?
Immer im Juli, kurz bevor die Ferien waren, wo ich mir immer denke, nur so, wieso? Also wollt ihr, dass die Leute umkippen oder wieso macht ihr es nicht einfach im Mai? So mein Ding. Aber ich war immer grottig schlecht und ja, war immer sehr neidisch auf die Leute, die da so gut waren. Und ich glaube, da hat das erste auch so ein bisschen angefangen mit so, ich will besser sein und sonst was, aber halt nicht in dem. Ne? Nicht im Springen oder im Laufen.
Es war eigentlich auch nur dafür da, um das zu bestätigen, was man eigentlich schon das ganze Jahr im Sportunterricht gesehen hat, nämlich die Guten, die halt gut sind und die Schlechten, die halt schlecht sind.
Ja, was ziemlich scheiße war sozusagen, weil ich hatte ja im Sport auch immer irgendwie nur eine 2 oder 3 oder so. Ne? Sind wir mal ehrlich, 3 ist das Schlechteste, was du im Sport bekommen kannst. Ich glaube, niemand gibt dir was Schlechteres als ein 3.
Ich glaube, ich war auch schon schlechter.
Also ich glaube, in meiner Schule war das wirklich so, okay, du hast es nicht hinbekommen, aber du hast es gewollt. Mhm. Deshalb bekommst du eine 3. Also wäre das in Mathe auch so gewesen, wäre ich glücklich, aber war es nicht.
Nice.
Nee, da gibt es gar keine großen Stories bei den Bundesjugendspielen. Da war ich aber nur schlecht. Fertig.
Same.
Du? Ja?
Ja, tatsächlich auch. Also es war für mich auch vor allen Dingen auch so ein Tag, der einfach nur super stressig war, ne? Weil man wusste ja genau, also ich wusste genau, was da passiert.
Ja, voll.
Es war auch schon bei uns so, dass man natürlich im Sportunterricht vorher schon mal geübt hat oder so mal halt diese einzelnen Stationen irgendwie gemacht hat. Man musste dann irgendwie sprinten oder 400 Meter Lauf oder was auch immer man da alles machen musste.
Ja.
Und es war ja klar, dass wenn ich einen Weitsprung mache, dass er genauso scheiße wird wie letzte Woche. Also
hast du nicht zu Hause geübt?
Ich habe nicht zu Hause geübt.
Oh, Mensch.
Werfen habe ich tatsächlich mal irgendwann zu Hause geübt, weil ich hatte einen Lehrer, der gesagt hat, du wirfst wie ein Mädchen. Und das hat mich irgendwie so sehr getroffen. Rückblickend natürlich ist so viel falsch daran.
Ja, ja.
Aber das hat mich so sehr getroffen, dass man mir da irgendwie so meine Männlichkeit abgesprochen hat.
Mhm.
Das war es ja eher.
Es heißt ja auch so viel wie, die Mädchen sind schlecht.
Ja, genau.
Und also, genau. Nee. Schule früher, da waren super viele Sachen falsch. Ich kann sich bestimmt noch erinnern, dass es ein Spiel gab, das man immer beim Sportunterricht gespielt hat, das angefangen hat mit den Worten, wer hat Angst vorm?
Ja.
Und wenn man sich das überlegt, so, what the fuck, was haben wir da früher gespielt?
Was war das eigentlich?
Also wirklich.
Rückblickend, das ist echt wie so ein Fiebertraum. So ein bisschen. Bei dem Spiel war es tatsächlich auch der einzig Schwarze in unserer Klasse. Ne? Also der einzig.
Krass.
Es war wirklich alle sehr viel falsch daran.
Ich kann mich Gott sei Dank nicht mehr erinnern, wie es in meiner Grundschule war.
Mhm.
Aber ich weiß nur noch, in der Grundschule im Sportunterricht wurde ich immer so aus. Ich wurde einmal von den Jungs aus der Umkleide rausgezogen und in die Mädchenumkleide geschubst. Mit Unterhose, sonst was, keine Ahnung. Ne? Also so ging mein Sportunterricht ab. War toll.
Schön, ja. Ich würde gerne noch zum Schluss unsere Playlist füttern. Und zwar die Playlist Schweißausbruch für alle. Die ultimative Motivations-Playlist. Und dafür brauchen wir einen Song, der dich krass motiviert, wenn du den hörst. Das heißt, du machst den an und es geht dir direkt gut und du willst tanzen und du willst raus aus die Straße.
Also ich habe vorhin tatsächlich schon darüber nachgedacht.
Sehr gut.
Und dachte so, also das Erste, wo ich dachte so, oh Gott, ja, der Song. Ne? Und das wäre 100% Pure Love von Crystal Waters.
Sag mir gar nichts.
I want your love. I want your na da 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 da. Nee?
Gar keine Ahnung.
Gar keine Ahnung.
Okay, muss ich mir
vorstellen. Aber es gibt noch einen anderen Song,
ja,
wenn ich den nennen darf auch noch.
Na klar.
Work von Kevin McKay und Pupa Nasty ist halt auch so, und das ist so ein Workout-Song, finde ich. Mhm. Und das ist so ein richtiger so, na, da geht's richtig ab. Und es ist schon schön. Bringt Energie.
Sehr gut. Packe ich mit in die Liste rein. Ocean, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Gibt es noch Daten, die man sich merken sollte, wo man sich dich demnächst sieht?
Das kommt ganz drauf an, wann der Podcast-Folge rauskommt.
Ja, wahrscheinlich gar nicht so bald, ehrlich gesagt. Aber,
also ich habe performt am 6. Mai bei der Hollywood Tramp und ansonsten Instagram, Ocean on Air, kann man mich finden. Und da poste ich auch immer, wenn ich bald einen Auftritt habe. Und ansonsten lege ich auf bei der Popkicker im Juli.
Das kann man sich schon mal
merken.
Juli können wir schon mal anpacken.
Auf dem Retro-Floor. Gibt es schon 80er und 90er von mir.
Ich verlinke nochmal dein Instagram-Profil, damit man dir folgen kann und dann auch direkt sehen kann, wann, wo, wie. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Danke fürs Einladen.
Sehr gerne.
Sehr schön.
Tschüss.
Tschüssi.